Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe heute einen Gast zugeschaltet aus Berlin und zwar die Jenny. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hi, wir haben heute mal wieder so eine Folge, wo jemand aus der Games-Branche, sage ich jetzt mal, ich mache jetzt hier so Anführungsstrichen in die Luft, auch wenn man die natürlich nicht sehen kann als Hörer, aber wo jemand mal so ein bisschen aus seinem Arbeitsalltag plaudert, was er so in der Games-Branche macht und zugegebenermaßen, es ist nicht so ganz die Branche direkt, also du bist jetzt keine Spieleentwicklerin, aber das wirst du sicherlich gleich selber ausführlich erklären. Es tobt nämlich aktuell in Berlin die Games Week und die hat am Montag angefangen und geht jetzt noch bis Sonntag, also bis zum 30. April. Das heißt, wer jetzt den Podcast hört, hat immer noch die Möglichkeit, sich dort irgendwas anzuschauen. Aber Jenny, wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was diese Games Week eigentlich ist, vielleicht kannst du uns da ganz kurz mal einen Crashkurs für Dummies geben.
Natürlich, super gerne. Und zwar die Games Week ist eine Woche total voll von Events. Das heißt, wir haben 12 verschiedene Events in einer Woche. Die sprechen verschiedenes Zielpublikum an. Das heißt, wenn ihr da draußen Fachbesucher seid, dann könnt ihr zum Beispiel auf die Covadis gehen. Wenn euch Indie-Games interessieren und ihr Entwickler seid, dann ist die Maze für euch da. Es gibt das Gamefest am Computerspielmuseum, das Familien und auch Gamer abholt. Und dann werden bekannte Gäste aus der Branche eingeladen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass das Making Games Festival Poki zum Beispiel zu Gast hat, der dann live singen wird. Und es wird halt quasi eine ganze Woche unter einer Dachmarke und die nennt sich Games Week Berlin. Genau, und die geht von Montag bis Sonntag.
Also das heißt im Grunde, ist das eigentlich nicht jetzt wie, ich sag mal jetzt als Beispiel die Gamescom, wo man halt ein Event hat und klar gibt's da immer so ein bisschen drumherum noch was, gibt ja auch dann immer dieses Gamescom-Festival in der Stadt und so, aber bei euch ist es im Grunde so, dass das einzelne Veranstaltungen sind, die aber unter der Dachmarke, wahrscheinlich ist das halt auch so ein bisschen positiv fürs Marketing, wenn man das halt gemeinsam vermarkten kann, dort zusammengefasst werden und da ist wirklich von eben einer Fachkonferenz, wie du gesagt hast, also wo wirklich dann Entwickler hinkommen und sich austauschen, bis zu so einer Indie-Vernissage, nenne ich es jetzt mal, bis zu dem Festival am Computerspielmuseum alles mit dabei. Also das heißt, vom Interessierten bis zum Hardcore-Gamer bis zum Entwickler eigentlich für alle brauchbar, ne?
Richtig, genau. Und das macht, finde ich, den Charme auch so ein bisschen aus der Games Week, denn man hat halt dann nicht nur diese großen Messehallen, wie man sie von der Gamescom kennt, sondern man ist ganz viel draußen. Ich hoffe, das Wetter wird gut, natürlich. Man hat halt verschiedenen Input. Manche oder viele der Fachbesucher bleiben tatsächlich die ganze Woche und nehmen dann auch alles mit. Man lernt so viele unterschiedliche Leute kennen. Man kann Workshops besuchen, man kann selber Sachen lernen, man kann halt feiern, ne, mit anderen Leuten der Branche, die man so kennt. Es gibt halt wirklich alles in einer Woche und auch relativ dicht zusammen. Also Berlin ist zwar nicht die kleinste Stadt, ne, aber wir haben die meisten Locations sind relativ dicht. Also es bewegt sich so um Berlin-Mitte rum.
Alles vom, also das letzte Mal war ich auf der Covadis, ich weiß nicht, ob das immer noch in dieser Location ist, in diesem, wie heißt das, Kino International oder so?
Nee, das ist jetzt in der Station Berlin seit letztem Jahr.
Verdammt, dann bin ich, dann war ich im vorletzten Jahr da, dann bin ich falsch informiert. Aber ich weiß, das letzte Mal war das alles so Alexanderplatz, Laufentfernung, so da konnte man, zwar war dann schon immer ein Stück zu laufen, aber es ging, aber man konnte halt auch irgendwie eine Station mit der U-Bahn fahren. Aber da letztes Mal, also vor 2 Jahren, als ich da war, da war es so brutal heiß, da konnte man tatsächlich draußen auch einfach dann schon einen Sommerspaziergang machen.
Ja.
Gut, ja genau, was ist denn jetzt genau deine Aufgabe da? Also was machst du bei der Games Week, bei Organisationen bist du dann, glaube ich, beteiligt, ne?
Mhm, richtig. Also ich arbeite für die Dachmarke selber. Die wird organisiert von Booster Space. Die wurde gegründet von Michael Liebe. Das ist mein Chef. Wir sind im Core-Team 6 Mitarbeiter. Das heißt, ich gehöre zu den Leuten, die auf der einen Seite versucht, die ganzen Events zu koordinieren. Auf der anderen Seite haben wir auch 3 eigene Events innerhalb der Woche. Das ist das Game Cinema. Da war ja Silja mal zu Gast und hat schon ein bisschen erzählt, was das ist.
Richtig, dann genau. Ich habe es mir, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, Folge 1340, da war sie zu Gast und hat über das Game Cinema, also diese Art Live-Multiplayer-Kino-Session, für die Leute, die es nicht mehr genau im Kopf haben, was das war, gesprochen. Und genau, das war deine Kollegin. Da haben wir aber nur so ganz am Rande mal über die Games Week gesprochen. Da war nämlich tatsächlich das Game Cinema als Aufhängerthema größer gefeatured. Aber ja, 1340 verlinke ich auch nochmal im Blogpost, wer das nochmal nachhören mag.
Genau, und macht nichts, macht nichts. Dann haben wir den Opening Summit, das ist die Eröffnungsveranstaltung am Montag. Die ist offen für alle Gäste, die eingeladen sind und Covadis-Fachbesucher. Da gibt's dann halt die politischen Keynotes, es kommen sehr interessante Keynote-Speaker noch zusätzlich und das ist quasi das große Eröffnungsevent, das veranstalten wir auch selber. Und dann gibt's die Womenize, die mache ich jedes Jahr. Dieses Jahr ist die bei VUGA, also wir machen das in Kooperation mit VUGA. Und es ist keine Konferenz, sondern ein Workshop für junge Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, die lernen wollen, wie man Computerspiele macht.
Und was machst du dann eigentlich, wenn die Woche jetzt da läuft? Also ist es dann mehr oder weniger alles geplant und man schaut halt nur noch mal, wenn irgendwas schief geht? Oder hast du da dann während der laufenden Games Week auch noch mal alle Hände voll zu tun?
Also ja und nein, natürlich. Im Idealfall ist vorher alles perfekt vorbereitet. Das ist es auch immer. Aber es gibt extrem viele Sachen, die spontan vorkommen. Beispielsweise ein Keynote-Speaker verspätet sich oder das Flugzeug ist 2 Stunden irgendwo aufgehalten worden. Es ist jetzt sehr knapp. Dann organisiere ich oder einer meiner Kollegen spontan zum Beispiel Abholdienst. Wir gucken, dass wir alles vielleicht ein bisschen irgendwie schieben oder rücken können, dass wir vielleicht unsere Partner-Events, wenn der da auch spricht, informieren, dass die vielleicht 2 Slots drehen, wenn es möglich ist. Ich mache den Einlass am ersten Tag, da gefühlte, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt stehen da immer 1000 Leute an. Natürlich sind es nicht ganz 1000 Leute. Aber man macht halt morgens um 9 die Türen auf und es ist komplett voll. Das heißt, aus dem Core-Team muss halt einer dabei sein, der so ein bisschen die Leute kennt, die zum Beispiel gleich am Anfang Speaker sind. Wenn die sich anstellen würden, würden sie prinzipiell zu spät kommen. Das heißt, ich bin da vor Ort, ich laufe durch die Leute und suche die Leute raus, die ich irgendwo hinbringen soll. Ich gucke in meine E-Mails immer, ob irgendwas los ist, ob ich irgendjemandem irgendwo helfen soll, ob irgendein Event eine Frage hat, ob es Probleme gibt. Manchmal, weißt du, das sind so viele Events und so viele Helfer natürlich auch, was super toll ist. Und vielen Dank an die Helfer, falls jemand zuhört. Es ist immer super, dass da so viele Leute uns helfen, diese Woche zu organisieren. Aber die kennen natürlich nicht jeden und alle. Und es kommt ja manchmal vor, dass dann da jemand ansteht, der hat sein Ticket vergessen, der ist ein bisschen gestresst, verwirrt. Und dann werde ich meistens auch angerufen. Und dann heißt es, ja, Jenny, ich komme da nicht rein. Kannst du das kurz irgendwie organisieren? Und genau sowas mache ich halt alles. Plus auf unseren eigenen Events spezielle Aufgaben, sag ich mal. Also beim Game Cinema bin ich immer in den Ablauf involviert. Da bringe ich die Preise zum Beispiel, hole die E-Sportler ab und genau sowas mache ich halt während der Woche. Viel zu tun.
Und Einlass hört sich jetzt immer so lapidar an, aber wenn man vielleicht kurz zur Erklärung schon mal auf so einem Branchen-Event war, da gibt's dann ja auch immer das Problem, oder das heißt Problem, eigentlich ist es keins, aber du hast dann irgendwie Journalisten, die sind akkreditiert, du hast Speaker, die einen anderen Pass bekommen, weil sie ja irgendwie Backstage da rein müssen, dann hast du andere Leute, die irgendwie sich falsch angemeldet haben und sagen, ja, ich bin doch hier für die Quo Vadis, warum kann ich jetzt hier nicht rein und so. Also das heißt, es ist nicht damit getan, dass man einfach nur die Türen aufmacht und halt guckt, ob jeder ein Ticket hat, sondern die Leute haben meistens dann Badges, die halt schon so vorgedruckt sind, wo dann draufsteht, wer du bist und wo du herkommst. Also zumindest für Presse ist es halt dann ganz oft so, dass du so einen Press-Pass bekommst. Und da muss ja dann dafür gesorgt werden, dass ihr den richtigen bekommt und dass die Leute an der richtigen Schlange anstehen. Und das ist auch dann immer viel Orga und es klappt halt manchmal besser, manchmal schlechter. Hängt natürlich dann auch immer davon ab, ob dann irgendwie vorher erstmal schon, was ich, 3 Stunden vorher die Türen offen sind oder ob man sich vielleicht sein Badge, was gerade so auf der GDC oder sowas immer ein ganz guter Tipp ist, vielleicht schon am Tag vorher abholt, dass man halt sagt, bevor morgen früh um 9 alle hier reinstürmen, hole ich mir einen schon einen Tag vorher das ab oder auf der E3 und stelle mich dann in Ruhe an. Also das vielleicht nur so ganz kurz zur Ergänzung, genau, dass es mit simplem Einlass dann doch immer nicht getan ist. Ne?
Es ist ziemlich kompliziert, Tatsache. Ich bin auch dafür verantwortlich, die ganzen Tickets, also die ganzen Badges vorzubereiten, zu gucken, ob jemand fehlt, die richtigen Schilder. Also wir haben das bei uns so, dass auch so üblich halt, ne, Name, dann wo du arbeitest und welche Position du hast. Und unten drunter kriegst du dann halt so einen Einleger, da steht drauf Press zum Beispiel oder Speaker. Und ich bin die jetzt die letzten Tage Tatsache alle einzeln durchgegangen um alles zu kontrollieren, ob auch alles stimmt und alles richtig draufsteht. Und es ist halt echt witzig, ein bisschen an dem Job. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, denn es gibt Leute, die machen das wahrscheinlich so schnell nebenbei oder sind im Stress und tragen dann manchmal in ihrem Namen die Firma ein und haben keinen Nachnamen oder ihre Straße. Ich habe letztens eine Firma, die hieß dann einfach, ist hier gleich um die Ecke, Karl-Marx-Straße 104. Und ich dachte mir, okay, ich glaube nicht, dass das eine Firma ist. Und es ist halt echt witzig und es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, alles zu kontrollieren, nachzusehen, umzuschreiben, denn ich möchte ja, dass die Leute sich wohlfühlen und nicht dann nachher sagen, auf meinem Bett steht was ganz Seltsames, ich will ein neues. Ja.
Ich finde das, also mir passiert das auch regelmäßig, aber ich gebe dann natürlich immer den Veranstaltern die Schuld, also dass dann auch immer draufsteht, irgendwie Games Mall oder Games Market oder sowas, dass sie dann halt was anderes reingeschrieben haben, aber meistens ist das eher lustig und solange man damit irgendwie keine, in Anführungsstrichen, Probleme bekommt oder so, sondern meistens ist es ja so, dass das dann jetzt nicht schlimm ist, dass da was Falsches draufsteht und es ist ja dann eigentlich eher eine lustige Geschichte. Mhm. Wenn man es dann jemand zeigt, hat man gleich sofort ein Smalltalk-Thema. Aber vermutlich liegt es auch daran, dass ich das dann immer da falsch eintrage. so Leuten wie dir, die dann in der Orga sitzen, die Schuld dafür geben kann. Ja, jetzt hast du schon gesagt, während die Games Week tobt, ist da dann irgendwie dein Tag mit so Zeugs gefüllt. Aber ist das dann ein Ganzjahresjob? Also bist du mehr oder weniger das ganze Jahr bei Booster Space mit der Orga der Games Week beschäftigt? Oder ist das ja wirklich nur ein kleiner, ja, so nach dem Motto, die ersten Monate des Jahres, bis die halt dann läuft und dann hat man erstmal wieder 6 Monate nichts zu tun?
Nee, also für die Games Week fange ich immer im Januar an mit den Vorbereitungen. Dazu muss man sagen, ich bin nicht festangestellt, sondern Freelancer in unserem Team. Aber der Veteran-Freelancer könnte man meinen. Also ich bin am längsten dabei, abseits von Michael Lieber, unserem Chef, bin ich das älteste Teammitglied und dementsprechend fühle ich mich nicht als Freelancer. Genau, ich fange dann im Januar an und mein Job endet eigentlich Mitte, Ende Mai, denn ich bin normalerweise verantwortlich auch für die Eventauswertungen, da ich da halt auch viel Erfahrung mittlerweile habe. Also super interessant zum Beispiel, wann von den Presseleuten, wann ist eigentlich wer gekommen? Also wann haben sich die Leute die Badges abgeholt? Einfach um zum Beispiel sicherzustellen, dass es nächstes Jahr noch besser wird, wo die ihre Badges kriegen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das Badge 8-mal oder in dem Falle 12-mal existiert auf 12 verschiedenen Events, sondern die wandern ein bisschen mit der Orga mit. Und das steht dann halt auch natürlich in der Beschreibung. Aber sowas muss man halt alles optimieren. Und ich werte halt alles Mögliche aus und mache mir Notizen dazu, date unser Team danach ab und erkläre, was wir vielleicht anders oder besser machen können, was unglaublich gut gelaufen ist und sowas. Nur dieses Jahr nicht, denn ich fliege nach Japan gleich nach der Games Week 3 Monate und falle dann dafür leider aus. Und normalerweise haben wir dann eine Fachkonferenz immer, die machen wir zusammen mit dem BMVI, also Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und der Stiftung Digitale Spielekultur, die dazugehört. Da haben wir dieses Jahr eben am 1. Juli eine Konferenz zum Thema Konflikt, Konsum und Kontrolle der digitalen Spielekultur. Dann haben wir so Auftragsjobs wie den Intel-Bus-Workshop, den wir für die Intel-Leute machen. Wir haben im November ein eigenes Event seit letztem Jahr, das ist die VR Now. Das war bisher die größte VR oder das größte VR-Conference-Ding in Deutschland. Das ist ziemlich toll und ziemlich cool, weil die Branche noch so familiär klein ist, dass die Leute sich auch untereinander kennen, egal wo sie herkommen von der Welt und sich da treffen. Und es ist echt unglaublich schön zu sehen, wie das auch wächst und wie da alle gleich sind, Tatsache. Also auch, das macht keinen Unterschied, ob man da in einem großen Studio angestellt ist oder ob man Indie-Entwickler ist. Und alle tauschen sich aus und geben sich Ratschläge und probieren. Und das ist super schön. Also wer VR-Interesse hat, ich würde dem auf jeden Fall im November die VR Now empfehlen, weil es ist sehr spannend zu sehen, wie schnell sich das da auch ändert. Genau.
Und es ist halt gerade auch so ein Hype-Thema, ne? Also ich war jetzt auch ja eine Woche in, was heißt auch, also ich war eine Woche in Kanada letztens und da ist, also egal wo du bist, überall wird VR irgendwie als Thema erwähnt und jeder will da auch dabei sein. Also selbst wenn die Leute da jetzt irgendwie nicht aktiv jetzt irgendwie ein Spiel dafür entwickeln oder so, trotzdem immer so, ja, wir haben schon hier die Dev-Kits und so, und wir gucken uns das auf jeden Fall mal an, wir experimentieren da mit rum und es ist so, niemand will das auch verpassen, ne? Also man hat irgendwie so aktuell das Gefühl, es ist halt noch nicht so ganz der Massenmarkt, aber jeder will da irgendwie mit dabei sein, dass, falls der Zug losfährt, dass man da auf keinen Fall dann irgendwie zu spät kommt. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass so eine auf VR gemünzte Konferenz aktuell wahrscheinlich nicht schwer mit Leuten zu füllen ist. Ne?
Genau, es war super voll. Also wir waren echt überrascht. Wir haben in Potsdam die Konferenz gemacht und mitten in der Woche mittwochs morgens. Und dann denkt man sich schon, in Potsdam, es waren auch nicht am Hauptbahnhof. Das heißt, man musste ja auch erstmal hinkommen. Und ich dachte, mal gucken. Wetter war schlecht und ich habe die Tür aufgemacht. Ich wurde überrannt mit Menschen. Und ich war so, okay. Das war echt überraschend und sehr positiv überraschend, muss ich sagen. Also wir hatten mit vielen Leuten geplant, aber man wird ja trotzdem, selbst als Veteran, überrascht bei sowas. Genau, aber es wird super und wir sitzen ja auch gerade dabei, ein eigenes Spiel zu publishen. Also als wir betreuen quasi ein Team, die bei uns sitzen und auch zu Booster Space gehören, für die wir gestern auch das Promo-Video gedreht haben. Ich weiß nicht, ob du die Fotos gesehen hast, die Western-Fotos von gestern. Genau, sowas mache ich dann auch nebenbei. Also ich bin so ein bisschen, sie sagen, ich bin der Magical Arounder bei uns in der Firma. Ich mache ganz, ganz viel abseits von dem noch, was abseits von dem Event-Management-Job ist. Also ich Let's Play beispielsweise. Ich habe einen kleinen Indie-Kanal, der heißt Too Into Indie. Ich lebe halt quasi die ganze Games-Branche so ein bisschen, muss ich sagen. Ich gucke ganz viel Let's Plays selber, bevor ich abends ins Bett falle, total kaputt. Genau, ich helfe beim Dreh. Ich treffe mich mit Indie-Entwicklern, dann mache ich halt die Womenize und setze mich für Frauen in der Branche ein. Das heißt, mein ganzes Jahr ist echt voll und ich muss auch noch zu Ende studieren. Also ich bin jetzt kurz vor der Masterarbeit.
Und das auch noch.
Das auch noch, ja. Dann bin ich mal so.
Nein, das ist ja schon für andere ein Vollzeitjob und das machst du auch noch nebenher. Wie bist du denn, weil du jetzt schon gesagt hast, ja, ich bin so eine Allrounderin, wie bist du denn da reingekommen in diese, also jetzt bei Booster Space und im Speziellen diese Games Week-Organisation? Also hast du da irgendwie Event-Management-Praktikum mal gemacht oder lernst du das, studierst du das gerade oder wie wird man denn so Messeorganisatorin, sag ich jetzt mal?
Ich sag immer, es ist mein kleines persönliches Fairytale, weil das echt total also ich glaube es manchmal immer noch nicht, wie das eigentlich gekommen ist. Ich studiere Medienwissenschaft. Jetzt bin ich im Master, der heißt European Medias in Potsdam. Und habe halt auch schon eine Veröffentlichung zusammen mit Leuten aus meiner alten Uni geschrieben.
Das überrascht mich jetzt mit Potsdam. Weil das klang vorhin so abschätzig. War so,
das war nicht so gemeint.
Sogar in Potsdam und trotzdem sind Leute gekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich ist Potsdam so ein bisschen, keine Ahnung, das, wo die Berliner so abschätzig rübergucken. aber wenn du da studierst, dann musst du ja trotzdem zumindest ein bisschen Sympathie haben.
Potsdam ist schon extrem schön, aber ich bin auch geborener Berliner. Und Potsdam ist halt klein und hübsch. Und ich sage immer ein bisschen plastikmäßig. Also es ist wunderschön, aber man sieht, dass fast alles neu gemacht ist. Alle alten Gebäude, alle Schlösser sehen sehr zu perfekt aus, sag ich mal. Ein bisschen wie aus Zuckerguss und deswegen muss ich mal ein bisschen schmunzeln, aber Potsdam an und für sich ist natürlich schön. Und nee, es war nicht abwertig gemeint, es war eher so überraschend.
Da ist der Berliner natürlich schockiert, wenn für mich ist dann Berlin auch immer ein Kulturschock aus München, weil wenn man da ankommt, dann ist alles irgendwie kaputt, zerfallen oder mit Graffiti voll und dann ist man, ja, das ist halt urban und so und das ist halt irgendwas, was dann irgendwie die Berliner halt sagen, ach guck mal in Potsdam, da ist alles so niedlich und Plastik und so.
Genau. Halt genau, wo war ich? Ach so, ja, bei meinem Studium. Und als ich dann angefangen habe, in Potsdam den Master zu machen, hatte ich einen Kurs bei meinem jetzigen Chef. Der hieß, also wir mussten ein News Game, ich glaube, der hieß News Game und News Gaming. Wir mussten ein News Game entwerfen, einen Prototyp dafür. Das war so ein Wochenendseminar. Und irgendwann ließ er mal so am Rande fallen, dass er ja die Games Week macht. Und ich bin hellhörig geworden, weil ich wollte schon immer in die Games-Industrie. Habe, wie gesagt, auch wissenschaftliche Texte über Game Studies eigentlich nur geschrieben. Und auch beim Pixel-Diskurs, ich weiß nicht, ob du den kennst, die haben auch so ein Podcast, aber für Medienwissenschaftler als Zielpublikum eher oder für interessierte Leute, die auch Medienwissenschaft interessieren, so ein bisschen mitgewirkt als Gründungsmitglied. Und dann hatte ich ihm
also
halt
auch zumindest irgendwie was bei mir. Also ich habe, glaube ich, den Podcast schon einmal reingehört oder sowas. Also aber zumindest Pixel-Diskurs habe ich schon mal gehört, ja.
Genau, und das hatte ich ihm erzählt und dann meinte ich, ja, sucht ihr denn zufällig noch Volunteers für die Woche? Und er meinte, ja, wenn du möchtest, wir suchen auch noch einen Speaker-Manager. Und ich habe gesagt, klar, mache ich. Wann soll ich da sein? Morgen früh um 8. Und ich habe gesagt, okay, morgen früh um 8 stehe ich auf der Matte. Und dann, Das ist die schöne Geschichte. Ich habe das eine Woche lang gemacht, war erstmal total erschlagen von tausenden von Namen, die ich noch nie gehört habe. Abseits von den Firmen, die dahinter stehen, aber die ganzen Einzelpersonen kennt man ja so eigentlich nicht. Es sei denn, es ist halt der Lead-Game-Designer oder so. Dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, Jenny, wir haben so ein neues Projekt, das bringen wir dieses Jahr das erste Mal an den Start, das war 2015, das ist die Womenize und wir würden gerne, dass du da Projektmanagement machst. Und ich habe ihn angeguckt und ich wusste, ich habe jetzt so ein Zeitfenster von 5 Sekunden, um irgendwas zu sagen, weil dann kommt es so rüber, als wäre man unsicher. Und ich gucke ihn an und meinte, okay, mach ich. Und dann meinte er, hier, dann mach mal. Und das heißt, ich habe mein erstes großes Event, war so ein Riesen-Event und ich hatte keine Erfahrung vorher damit. Also ich musste das Eventmanagement komplett planen, also die Einrichtung der Location, denn die ist ein Fotostudio gewesen, was komplett leer ist. Das heißt, ich musste Möbel bestellen, ich musste das Line-Up der Speaker machen. Da hat mir Ruth Lemon beigeholfen, die mit Micha die Womenize gegründet hat. Aber ich musste dann halt alles koordinieren, die Speaker und wie, was, wo, welches Catering kommt. Und ich habe quasi alles, was es im Event-Management-Bereich so gibt, quasi als Einzeljob gemacht. Das war so meine Wassertaufe. Und seitdem denke ich mir immer, es gibt keinen stressigeren Moment als diesen in meinem Leben, aber es gibt auch keinen, der so schön war. Denn das Event war super und ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig stolz auf mich war, muss ich sagen, so richtig zufrieden. Und seitdem, sagt Micha, hat er mich nicht wieder gehen lassen. Ja.
Und wenn du mit deinem Studium fertig bist, machst du das dann weiter oder habt ihr euch da schon drüber unterhalten, dass wenn du abgeschlossene oder fertig Studierte bist, ob du da dann weiter arbeiten wirst oder suchst du denn was anderes?
Also wir haben schon mal drüber gesprochen, dass er mich natürlich gerne behalten wollen würde. Es kommt halt natürlich drauf an, ob ich Festangestellte anfange oder ob ich nicht weiterhin Freelancer bin und dann noch halt 2, 3 andere Projekte nebenbei mache. Ich hatte allerdings auch schon Jobangebote von größeren Gaming-Firmen im Bereich, also die brauchen auch manchmal Eventmanager so für, ich sag jetzt mal, für die Messen, ne? Oder auch für so kleinere Events mit, ne, Pressetreffen, was weiß ich. Aber ich muss mal gucken, ob mir nicht also eigentlich mag ich, dass so viele verschiedene Leute in meinem Job jetzt hier zusammenkommen, mit so vielen unterschiedlichen Hintergründen und dass wir halt nicht nur immer Fachpublikum ansprechen, sondern dass wir auch die Gamer treffen, dass wir Medienwissenschaftler treffen, dass wir so viele, einfach so eine riesen Zielgruppe haben, weil wir so unterschiedliche Sachen bei Booster Space machen. Und ich glaube, ich bin auch sehr daran gewöhnt, dass ich halt ein bisschen mehr als nur, in Anführungszeichen, meinen Event-Management-Job machen darf. Da wir so ein kleines Team sind, beraten wir uns halt in allem. Ne? Also auch so, hat jemand eine Idee für einen Speaker? Und in großen Firmen, wo jeder nur so seinen Job macht, kommt es ja nicht unbedingt so oft vor. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen verwöhnt. Mal gucken. Aber ich mag den Job auf jeden Fall. Und ich möchte auf jeden Fall in der Games-Industrie arbeiten. Das war schon immer so das Ziel. Das heißt, ich bin auf jeden Fall offen für alles. Ich würde auch ins Ausland gehen. Genau.
Und du hast natürlich den massiven Vorteil jetzt, dass du halt natürlich gut vernetzt bist, ne? Weil du halt genau an der Schnittstelle da sitzt für so eine Konferenz und dann ständig mit den Firmen und mit den Leuten zu tun hast und wahrscheinlich sogar mit den Personal irgendwie Verantwortlichen zu tun hast, weil man dann halt mal mit denen spricht und sagt, hier, habt ihr nicht vielleicht einen, der bei uns sprechen könnte? Ja, Moment, ich frage mal rum bei uns in der Firma und dann kennt man halt da gleich die entsprechenden Leute. Mhm. Und dann ist es natürlich auch ein kürzerer Dienstweg, wenn man dann sagt, ja, ich suche jetzt vielleicht mal einen anderen Job, möchte mich mal umorientieren, wisst ihr da gerade was oder so. Da ist es natürlich dann für dich auch einfach leichter, wahrscheinlich in der Spieleindustrie da irgendwie Fuß zu fassen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber im Grunde hast du ja schon Fuß gefasst. Also da dann irgendwie was Längerfristiges zu finden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du das vielleicht dann irgendwie nicht machen willst bei der Games Week. Lass uns noch mal kurz über die Womenize reden, weil da hast du sowohl in der Vorplanung für den Podcast als auch jetzt gerade hat man das natürlich rausgehört, dass das irgendwie sowas ist, was so near and dear to your heart, wie man im Englischen sagt, also so dein persönliches Highlight wahrscheinlich der Games Week ist, oder?
Ja, es ist immer eins der Highlights, würde ich sagen. Natürlich, weil ich da am meisten, oder weil das so mein Baby ist, sag ich immer, freue ich mich natürlich persönlich total drauf. Aber auch auf die Gaming-Events, also die für die Gamer selber, muss ich gestehen. Da ich einfach auch durch und durch Gamer bin, freue ich mich auch, wenn ich mich mal hinsetzen kann auf anderen Events und genießen kann, dass ich da von der Orga her nichts machen muss. Denn man kriegt von seinem eigenen Event meistens ja leider nichts mit, weil man die ganze Zeit am Rumrennen ist. Aber genau, die Womanize ist so mein persönliches Baby, weil ich es total wichtig finde, dass man jungen Frauen zum Beispiel Perspektiven zeigt, die es gibt in der Industrie. Also es geht in der Womanize, muss man dazu sagen, nicht nur um die Gaming-Industrie, sondern es steht für Tech, Digital, Business and Culture. Das heißt, es geht um mehr als Gaming, sondern um allgemein Berufe in der Industrie, die mit Tech zu tun haben. Und wir haben das Projekt quasi gestartet, weil wir ganz, ganz fleißig so Statistiken und Umfragen gelesen haben, festgestellt haben, viele junge Frauen haben überhaupt, also haben diese Tech-Branche als Zukunftsbranche für ihren Job überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich habe dann auch mal angefangen rumzufragen und so gesagt, ne, also Social Media beispielsweise, ne? Also viele Leute glauben oder viele ganz junge Frauen glauben, es funktioniert komplett von alleine. Also Facebook hat dann vielleicht 50 Mitarbeiter. Und dann musst du halt manchmal schon schmunzeln und auch so Social Media Manager, ja, weiß ich nicht, was ist das, was macht der denn eigentlich? Und so kamen wir darauf, dass es total schön wäre, wenn wir so eine Konferenz hätten, die auf einer Seite jungen Frauen und auch Studentinnen zeigt, was für Jobprofile es eigentlich gibt. Und ich war selber überrascht, muss ich sagen. Denn das, was ich so ursprünglich machen wollte, wusste ich immer gar nicht, auf was bewerbe ich mich da. Ich wusste nicht, wie man das nennt. Und ich habe das Gefühl, es ist selbst für mich immer noch verschleiert teilweise in Firmen. Ne, also die Leute, die zum Beispiel meinen Job bei, ich sag mal, irgendwas einfach bei Blizzard jetzt machen, das heißt ja nicht unbedingt Eventmanager, sondern es heißt dann ganz fancy irgendwas und du weißt gar nicht, was es ist. Und auf der anderen Seite kenne ich viele junge Frauen, die zu mir gesagt haben, ja, ich würde eigentlich ganz gerne mal was Eigenes machen, selbstständig sein, aber ich weiß gar nicht, so Gründung und das ist alles so kompliziert und ich kenne mich damit nicht aus. Und das ist so das zweite große Bein, was wir da aufgebaut haben. Also für Leute, die schon mitten im Berufsleben stehen, die sich gerne selbstständig machen wollen. Und das ist halt mehr so eine Netzwerkplattform für mich und für uns. Und es steht auch weniger für mich zumindest um für das Geschlecht so, ne? Also es geht jetzt nicht darum, okay, wir müssen die Frauen in der Branche nur pushen, sondern es geht für mich immer um Diversity im Allgemeinen. Ist auch immer sehr wichtig. Also Männer sind auch total, die dürfen gerne kommen. Es gibt viele Männer, wir haben männliche Speaker, also es ist nicht so eine Bubble, wollte ich dazu sagen, denn ich bin total gegen diese Bubble-Form. Ne? Nur, das ist ja auch nicht die Realität, ne? Also ich finde gemischte Teams arbeiten, was weiß man, also es ist bewiesen am besten und dementsprechend muss das auch so sein in Zukunft. Und ja, genau, deswegen ist so ein bisschen das mein absolutes Baby.
Aber die Gamesbranche steht ja immer im Ruf, so total männerdominiert zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist tendenziell eher nur so ein bisschen der Ruf. Also es gibt schon deutlich mehr Frauen in der Spieleindustrie, als das immer landläufig angenommen wird. Aber wenn man so mit Firmen spricht, hat man immer oft das Gefühl, es liegt gar nicht an den Firmen, die sagen immer oft so, ja, hier, wir würden total gern viel mehr Frauen einstellen, aber wir haben echt das Problem, dass wir einfach keine qualifizierten Bewerberinnen finden. Das ist ja natürlich auch ein systemisches Problem, dass man halt vielleicht sagt, okay, Frauen studieren da gar nicht das Richtige, interessieren sich gar nicht erst für die Games-Branche, also so nach dem Motto, die kämen gar nicht auf die Idee, sich dort mal irgendwie umzuhören. Ist das auch so ein Eindruck, der sich da deckt mit dem, was jetzt mir Leute erzählt haben, oder haben die mir nur Scheiß erzählt?
Nee, also ich unterstütze das auch. Das ist auch so ein bisschen, warum ich gesagt habe, dass man Leuten erstmal zeigen muss, was für coole Jobs es gibt und was wirklich hinter diesem Namen des Jobs eigentlich steht. Denn es gibt sehr viele Frauen ja in den Games-Branchen, die im Bereich PR arbeiten zum Beispiel, weil sie sich da journalistisch austoben, weil sie gerne schreiben. Und das ist ja auch so eine Sache, die viele Frauen in der Games-Industrie machen das ja. Und es gibt zum Beispiel ja sehr, sehr wenige Programmiererinnen. Obwohl ich zum Beispiel sehr, sehr viele in Berlin kenne, gerade an den Unis, denn wir haben ja sehr viele Unis, die Game Design anbieten. Das steigt da und auch das Interesse daran steigt. Aber ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches, so eine gesellschaftliche Sache auch noch, die so geknackt werden muss wie eine Nuss. Denn ich habe so das Gefühl, dass gerade jungen Frauen von Anfang an eher andere Jobperspektiven für die Zukunft so schmackhaft gemacht werden. Und die anderen dann so wegfallen. Dabei ist es so prinzipiell, man wird ja nicht geboren mit dem Gedanken, oh nee, Coden ist viel zu schwierig. Oder nee, das kann nicht sein, das ist so ein Männerding. Also ich hatte das auch nie und ich lerne auch gerade nebenbei ein bisschen programmieren in Unity. Ich wollte das immer machen, aber ich wusste nicht, wie wie halt, weil ich kannte auch keinen, der das konnte früher. Ich kenne nur so Informatiker, die wirklich Backend machen. Und das ist ja dann nochmal ein Ecken mehr als Frontend. Und genau, aber ich glaube, dass deine Quellen haben recht auf jeden Fall oder Mitrecht. Das ist einer der Mitgründe auf jeden Fall.
Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass Spieleentwicklung immer noch als Hardcore-Coden gilt, ne? Also ja. Spiele entwickeln ist da sitzen und Code in den Computer hacken. Und das ist aber halt gar nicht die Realität. In der Realität ist halt die eigentliche Programmierung nur ein ganz kleiner Teil der Spieleentwicklung, weil du brauchst Artist, du brauchst Game Designer, du brauchst Komponisten, du brauchst Writer. Also ganz viele Berufe, die eigentlich ja nativ Game-Entwicklung sind, weil ohne die gäbe es überhaupt gar kein Spiel. Wenn du keine Art hast, dann kann der Coder da noch so viel Code schreiben, dann kommt halt nichts raus am Ende, was ein Spiel ist. Und trotzdem ist halt immer noch dieser Ruf, naja, Spieleentwicklung ist halt so Hardcore-IT. Mach mal Informatik, dann kannst du damit schon irgendwie was machen in der Spieleindustrie. Und das ist aber halt eigentlich nicht Realität, weil die Realität zeigt halt, dass es einfach viel, viel mehr Berufe außenrum gibt und dass die Leute, die Artists sind oder sowas, immer sagen, ich kann selber überhaupt gar nicht programmieren, finde es totlangweilig, interessiert mich auch nicht. Oder ich bin Game Designer. Klar, ich habe so ein bisschen Ahnung vielleicht, wie man sowas programmiert, aber das ist nicht meine Aufgabe, weil ich bin halt dafür, das Game zu designen und da programmieren macht jemand anders. Also gerade Spieleentwicklung ist ja auch was sehr arbeitsteilig abläuft, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer so ein Problem, dass man halt immer irgendwie Informatik und Programmieren so als klassische Männerdomäne und deswegen, weil man immer denkt, das wäre der Großteil der Spieleentwicklung, interessiert das dann halt viele Frauen nicht. Und das ist dann wahrscheinlich so eher ein tendenziell, wie sagt man, ein gesellschaftliches Problem, ne?
Und man vergisst auch immer, dass Game Designer ja auch in Nicht-Gaming-Firmen arbeiten können, ne? Also es gibt ja immer mehr Game Designer, die in der Werbung arbeiten, zum Beispiel, ne? In der Werbeindustrie und für die halt animierte Sachen machen oder so Mini-Games zum Beispiel oder im wissenschaftlichen Bereich weiß ich, das Game Lab in Berlin hat so einen Umfragezettel gerade, der halt nicht klassisch als Zettel funktioniert, sondern halt ein Game ist. Und dafür stellen sie sich halt Game Designer an, die diese wissenschaftlichen Spiele machen. Es gibt Lernspiele, es gibt halt als Game Designer, abseits vom wirklich Game, sag ich jetzt mal, gibt es so viel mehr. Und ich glaube, das vergessen viele Leute auch. Ne, oder?
Ja, und in anderen Branchen, die erstmal überhaupt nichts mit Games zu tun haben. Also ich glaube, ich habe das auch im Cast schon mal erzählt, mit Autoherstellern, die halt jetzt Game Designer suchen. Weil du halt mittlerweile in Autos hast du so komplexe Bedienelemente. Also du hast ja immer mit dem Bildschirm und da ist halt dein Navi, dein Radio und dein Bordcomputer und da kannst du alles mit bedienen. Und da geht's eigentlich darum, ein einfaches User-Interface zu schaffen. Also mit welche Knöpfe brauche ich, damit ich möglichst viel bedienen kann, ohne aber den User damit zu überfordern, dass der einfach völlig kapituliert und sagt, ich weiß nicht mal mehr, wie ich das Navi hier einstellen kann, weil da sind so viele Knöpfe und Buttons und ich weiß gar nicht, was die bedeuten. Und das ist im Grunde eigentlich was die Spieleindustrie seit 40 Jahren macht, nämlich einfache User-Interfaces und einfache Buttongestaltung zu entwerfen. Und deswegen sind die da witzigerweise auch total gefragt, obwohl man ja erstmal denkt, ja, es hat denn Autohersteller, was wollen die denn mit einem Game Designer? Also das heißt, das sind durchaus Berufe, die da auch in anderen fremden Industrien Anwendung finden, weil immer mehr halt auch einfach digitalisiert wird. Also mittlerweile hat ja jede Kaffeemaschine mehr Programmier- und Einstellmöglichkeiten als noch vor 10 Jahren. Und deswegen ist das halt auch was, wo du dann irgendwie User-Interface machen, Designer brauchst. Und da sind halt Game-Designer auf jeden Fall fit in dem Bereich. Aber gut, jetzt haben wir uns völlig verquatscht. Jetzt vielleicht noch so eine private Frage. Du hast zwar schon gesagt, dass du eigentlich selber überhaupt nicht dazu kommst, da wirklich viel von der Games Week dann zu sehen, weil du da nur mit irgendwie Organizing beschäftigt bist. Aber gibt's irgend so ein ganz persönliches Highlight, wo du sagst, also das muss ich auf jeden Fall anschauen dieses Jahr. Da werde ich jetzt hin und Hölle in Bewegung setzen, weil da freue ich mich total drauf, auf irgendeinen Talk, irgendeinen, weiß ich nicht, Vortrag, irgendeinen Workshop.
Tatsache freue ich mich persönlich am meisten auf Freitag immer auf die Amaze, weil ich unbedingt die Indie-Ausstellung sehen möchte, denn wie gesagt, ich Let's Player selber Indie-Spiele, aber ich mag auch auf der Amaze diesen Kunstaspekt. Also was kann man aus einem Game, also was kann auch Spiel sein, ne? Also meistens steht da nicht unbedingt das Eingabesystem als klassisches Keyboard oder als Controller im Vordergrund, sondern auch zum Beispiel der Körper, also ich als Eingabesystem oder ich sag mal ähnliche Gedanken oder wie kann man schwierige Themen, politische Themen. Letztes Jahr gab es ein Drohnenspiel, wo sich zwei Leute zum Beispiel gegenüber saßen und man am Anfang gar nicht wusste, was der eine Spieler da eigentlich macht. Also einer versteckte sich die ganze Zeit und lief dann durch so eine Map und die andere Seite musste ihn finden. Und am Ende hattest du dann nur noch so einen Button, wo dann halt dabei stand, abfeuern oder nicht. Und dann hast du gesehen, wie alles in die Luft fliegt und dann wurde dir erst bewusst, dass du da gerade, dass es so eine Art Drohnensimulation war. Und sowas finde ich super spannend. Dementsprechend möchte ich das auch nicht verpassen und habe eigentlich auch immer den Deal, dass ich freitags frei habe und dahin gehen darf. Wobei frei haben natürlich immer so ein bisschen, wenn es irgendwo brennt, bin ich da, aber ansonsten bin ich freitags auf der Maze und freue mich natürlich auch aufs Game Cinema immer, weil ich liebe es, Leuten beim Computerspielen zuzugucken und das wird super. Genau, es sind immer so meine Highlights und die Nacht des nacherzählten Spiels. Ich hoffe, da kommen ein paar Leute hin. Es ist Samstagabend, das ist auch immer super spannend, super schön, total voll auf dem Gamefest. Und das sind so meine persönlichen Highlights der Woche.
Gut, jetzt hätten wir uns vielleicht im Vorfeld absprechen müssen, weil ich habe natürlich gehofft, dass du jetzt sagst, ja, also mein Highlight wird natürlich, dass der Manu von euch am Samstag da ist. Der macht nämlich an diesem Gamesfest am Computerspielmuseum eine Spielung, nennt sich das.
Ich weiß auch was. Shadow Tactics, right?
Genau. Yeah. War das geheim? Also, weil mir hat das zumindest gesagt, ich soll das sagen, dass er da Shadow Tactics spielt. Und da ist auch einer von Mimimi dann sogar da. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber ich glaube, die spielen das und unterhalten sich, während sie das Spiel, also im Grunde so eine Art Live-Let's Play auf der Bühne, wo dann aber auch einer der Entwickler dabei ist und da auch noch mal Fragen beantworten kann. Das findet am Samstag ab 18 Uhr im Computerspielmuseum statt. Also das heißt, wer sich das anschauen möchte und Manu da mal treffen möchte oder sehen möchte, wie er versagt bei Shadow Tactics, dann kann man sich das da anschauen. Und das wäre natürlich mein persönliches Highlight, wenn ich da wäre, muss ich sagen.
Ich drücke auch, nicht Manu wird das schaffen, aber Shadow Tactics auf die Daumen, fällt mir dazu ein. Der DCP ist natürlich auch so ein kleines Highlight von mir, aber der ist ja nur in Kooperation mit unserer Wache. Aber ich freue mich auch auf den DCP natürlich, zu dem ich diesmal zum ersten Mal hingehen darf. Und ich liebe Shadow Tactics. Das heißt, Manu hat echt Glück. Das wird ein gutes Spiel. Das wird super.
Ja, ich bin da auch total gehypt drauf. Also ich warte halt noch auf die Konsolenversion, weil ich das auf der Konsole spielen möchte, weil ich keinen PC habe. Aber da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich natürlich wie jeder Decent Gamer ein großer Commandos und Desperados-Fan bin und mich deswegen sehr gefreut habe, dass Shadow Tactics da in diese Richtung geht. Gut, Jenny, dann wünsche ich dir toi toi toi. Klopf dreimal auf Holz, dass da alles glatt geht und dass du nur kleine Brände zu löschen hast und nichts Massives schief geht und dass es eine lustige, interessante und spannende Games Week gibt. Und dann dir vielen Dank fürs Mitmachen und wie gesagt, toi toi toi.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.